Russland ist ein Muss für die Menschen, die dort leben müssen und auch natürlich ein Muss für die olympischen Sportler, die dann dahin fahren müssen. Und überhaupt ist das ja ein furchtbares Land, weil es ja von einem bösen Mann regiert wird. So einfach ist es natürlich nicht, aber manchmal wird das Bild so vermittelt, dass Russland gar nicht geht. Und Jens Berger von den Nachdenkseiten spricht sogar von einer Anti-Russland-Kampagne. Ja, eine Kampagne wird ja immer von irgendjemandem geleitet oder initiiert. Wo liegen da die Interessen? Das frage ich Jens Berger von den Nachdenkseiten. Schönen guten Morgen, Herr Berger.
Ja, schönen guten Morgen.
Ist das nicht ein bisschen dick aufgetragen zu sagen, es gibt eine Anti-Russland-Kampagne von Deutschland aus?
Naja, was ist dick aufgetragen? Also dick aufgetragen wäre es natürlich, wenn man jetzt sagen würde, das Ganze ist gesteuert von irgendjemandem. Also das sehe ich selbst nicht. Das ist es nicht. Aber es gibt ja immer wieder, dass die Medien so kollektiv in irgendeinen Rausch verfallen und dann auch kollektiv auf irgendeinen bösen Buben einschlagen. Das hat man jetzt, und das sieht man jetzt schön jetzt hier im Vorfeld der Olympischen Spiele in Sotschi. Wir erinnern uns mal an das Jahr 2008, als die Olympischen Spiele in Peking waren. Da waren die ganzen Medien voll mit kritischen Berichten über China. Da waren es, was heute die Homosexuellen in Russland sind, waren damals die Tibeter, die so ziemlich in jeder Spiegelausgabe vorkamen, die Online-Medien gefüllt haben. Ja, was ist passiert? Kaum waren die Olympischen Spiele vorbei. Schon interessierten sich die Medien überhaupt nicht mehr für das Schicksal der Tibeter. Das sind halt Kampagnen. Das ist einerseits ist es natürlich interessengesteuert, das ist klar. Aber es ist natürlich auch, wenn ein gewisses, es ist Aufmerksamkeitsökonomie, würde ich dazu sagen. Also wenn die Öffentlichkeit auf ein gewisses Thema schon vorbereitet wurde, gibt ja dieses schöne Sprichwort, da wird dann die nächste Sau durchs Dorf getrieben, dann verkaufen sich so eine Storys natürlich auch gut, werden gelesen, werden angeklickt. Und das spielt das sicherlich auch mit rein. Mhm. Bei Russland noch ein ganz besonderer Fall. Russland ist halt eines der wenigen reichen Länder, vor allen Dingen auch rohstoffreichen Länder, die sich bislang dem Zugriff westlicher Konzerne nahezu komplett entziehen. Das Ähnliche trifft ja auf China zu. Und in diese Richtung, ohne jetzt ein Verschwörungstheoretiker zu sein, kann man dann natürlich auch denken, wenn man sich fragt, warum jetzt auf bestimmte Länder eingeprügelt wird.
Aber objektiv kann man da sagen, ist ja Putins Politik gegenüber Homosexuellen zum Beispiel ja wirklich eine Katastrophe und von Meinungsfreiheit im westlichen Sinn kann man doch in diesem Land tatsächlich nicht sprechen, oder?
Nein, absolut nicht. Im Gegenteil. Das soll auch bitte schön nicht so verstanden werden, jetzt irgendwie als Reinwaschung von Putin. Putin ist sicherlich kein lupenreiner Demokrat, wie Schröder der einst sagte. Natürlich ist da Kritik angebracht. Die Frage, die man sich bloß stellen muss, ist, warum diese Kritik jetzt ausgerechnet und fokussiert und in diesem Maße gegen Russland ausgeübt wird, sieht man auch jetzt in der Ukraine-Berichterstattung. Die Pro-Russen sind die Bösewichte, die Pro-Westler, das sind die Guten, die Good Guys.
Also so ein bisschen kalter Freiheit kämpfen. Das heißt, so ein bisschen kalter Kriegsreflex?
Ist es, definitiv ist es, ja. Man kann sich beispielsweise auch die Frage stellen, ich meine, schön, die Rechte der Homosexuellen, das ist ein wichtiges Gut. Warum kämpfen beispielsweise die Medien jetzt nicht für die Rechte von Homosexuellen in Katar, wo bald die Fußballweltmeisterschaft stattfinden soll? Der Herr Blatter hatte sich vor gut einem Jahr hat er sich entblödet, den Fußballfans, homosexuellen Fußballfans zu empfehlen, wenn sie in Katar sind, doch bitte schön auf Sex zu verzichten. Da Homosexualität in Katar mit Gefängnisstrafen nicht unter 5 Jahren bestraft wird, spricht kein Mensch drüber.
Das heißt, das ist interessengeleitet. Wer hat da denn welche Interessen? Also die deutschen Medien, da habe ich immer das Gefühl, das ist eher so ein Reflex, ein Zug, auf den man aufspringt. Kann man da wirklich von Interessen sprechen?
Also sicherlich ist es so, dass ich glaube, der Kalte Krieg, der war nie wirklich vorbei. Also der existiert immer noch in den Köpfen einiger Altvorderer. Und es ist das alte Feindbild Russland, das dort auch bedient wird.
Was mich viel mehr aufgeregt hat, ist ja die Berichterstattung während der Feiertage über Chodorkowski. Da ist mal von dem Kreml-Gegner gesprochen worden, der Kreml-Gegner und der Putin-Gegner. Dabei, wenn man ein bisschen recherchiert, kommt man ja ganz schnell drauf, dass der sich ja auf Kosten des Gemeinwohls bereichert hat, eigentlich auch ein Krimineller ist und war und nicht irgendwie ein Politiker ist, der ein Kreml-Gegner ist. Das ist aber medial vermittelt worden, oder?
Ja, das war ein sehr lustiger, also schon fast tragikomisch, das Ganze. In westlichen Medien wurde er immer nur als Kreml-Kritiker dargestellt. Ich meine, er ist ein Kreml-Kritiker, okay. Er ist allerdings auch ein verurteilter Schwerverbrecher. Und an dem ganzen Prozess, das Ganze ging ja bis vor dem Europäischen Gerichtshof in Straßburg, der Chodorkowskis Einschätzung, die Einschätzung seiner Anwälte, sei ein politischer Verhafteter, Gefangener, nicht geteilt hat. Also Herr Chodorkowski wurde mit vollem Recht wurde er dort verurteilt. Da kann man Parallelen ziehen, beispielsweise zum Millionenbetrüger Bernie Madoff in den USA. Er hat 150 Jahre Haft bekommen. Ich habe noch niemanden in den deutschen Medien gesehen, der sich jetzt über dieses Urteil aufgeregt hat. Die Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist, warum Chodorkowski jetzt dort in Russland verhaftet wurde. Seine Oligarchenkollegen allerdings nicht, die sich der gleichen Verbrechen schuldig gemacht haben.
Könnte man sagen, der hat sich überschätzt, der hat seine Macht überschätzt und hat sich mit Putin angelegt, also mit dem Falschen angelegt, aber ist dadurch ja kein besserer Mensch.
Er ist dadurch kein besserer Mensch und das ist auch nur ein Aspekt der ganzen Sache. Der andere Aspekt der ganzen Sache ist, dass Chodorkowski meines Wissens als einziger Oligarch versucht hat, amerikanische Ölkonzerne mit ins Boot zu holen und ja die Förderrechte an russischen Erdöl und russischen Erdgas an amerikanische Konzerne zu verkaufen. Und da war im Hintergrund Putin und seine Clique, hatten vorher schon Warnsignale ausgesendet, also damit ist eine rote Linie überschritten. Diese rote Linie hat Chodorkowski überschritten und das wird wohl, denke ich zumindest, der eigentliche Grund sein, warum gegen ihn dann ermittelt wurde und gegen andere Oligarchen nicht.
Und die Oligarchen, also Chodorkowski ist ja einer von denen, der sich sagen, nach der Wende, nach dem Umbruch tatsächlich bereichert hat, war ja schon zu Sowjetzeiten in Großbetrieben und hat diese Position, diese Macht genutzt?
Ja, klar. Chodorkowski kam so aus dieser Konsomol-Bewegung, denen in der Umbruchzeit das Recht zugestattet wurde. Es geht jetzt sehr ins Detail, Transferrubel gegen echte Rubel zu tauschen. Also mal vereinfacht gesagt, das waren diejenigen, die mit dem Ausland Geschäfte machen konnten. Und es ging damals um Holz und um Rohstoffe, halt diese Rohstoffe im Ausland zu versilbern und das Geld in die eigene Tasche zu stecken, die Gewinne halt nicht abzuführen an den Staat.
Also einer, der sich sozusagen am Volkseigentum bereichert hat und den Kapitalismus sozusagen in 500% ausgelebt hat und dann hat das zu weit getrieben und jetzt ist er dann in den deutschen Medien, wird er als Kreml-Kritiker dargestellt. Welche Rolle hat denn da Genscher gespielt? Da sollen ja auch PR-Agenturen, die immer wieder das Image von Chodorkowski gepflegt haben, auch als er noch im Knast gesessen hat, hat sich da Genscher instrumentalisieren lassen oder bezahlen lassen? Wie entsteht denn sowas?
Ja, instrumental ist, ich denke mal, also es gab da schon gemeinsame Interessen. Also sowohl Genscher als auch Otto Graf Lambsdorff, der saß damals übrigens im Beirat der Menatep Bank, die damals das Jukos-Imperium von Chodorkowski gelenkt hat. Andere FDP-Politiker fallen dort auch immer wieder. Die Friedrich-Naumann-Stiftung ist in diesem Umfeld sehr aktiv, zusammen mit amerikanischen Thinktanks wie der Soros Foundation und so weiter und so fort. Und man darf natürlich nicht vergessen, dass dort wirklich Milliarden fließen. Chodorkowski wurde ja nicht wirklich, also er wurde zwar in sein Unternehmen, da ging es um die hohen Steuerschulden, wurde de facto enteignet, aber das ganze Geld, was er bereits erwirtschaftet hatte, erwirtschaftet ist da ein schönes Wort, man könnte auch sagen, ergaunert hatte, das ist weiterhin auf ausländischen Konten. Sprich, der Mann ist heute noch Milliardär. Das Ganze wird von einem gewissen Lord Rothschild in London verwaltet. Und wo so viel Geld vorhanden ist, da gibt es natürlich dann auch politische Interessen, die sich von diesem Geld ja kaufen lassen. Vor allen Dingen dann, wenn es halt Interessenüberschneidungen gibt. FDP, die Wirtschaftsliberalen, waren ja seit jeher dafür, dass die russischen Märkte für westliche Unternehmen geöffnet werden. Klar, auch eine Interessenpolitik für die großen westlichen Unternehmen. Und da wird es Herrn Genscher natürlich leicht fallen, für so jemanden wie Chodorkowski, der ohnehin seine eigenen Ansichten teilt, dann auch aktiv zu werden.
Das heißt, wenn man viel Geld hat, kann man auch das Bild in der Öffentlichkeit ganz gut beeinflussen mit PR und ganz subtilen Kampagnen. Das ist in dem Falle Chodorkowski ganz gut gelungen.
Ja, Chodorkowski ist gut gelungen. Es gibt noch andere Fälle. Nehmen wir beispielsweise den Fall Boris Berezovsky, der jetzt im letzten Jahr in London verstorben ist. Der auch in den westlichen Medien immer als Kreml-Kritiker gelobt wurde, gegen den allerdings auch Haftbefehle aus Brasilien, aus der Schweiz wegen Geldwäsche bestanden. In Russland wurde gegen ihn wegen mehrfachen Mordes ermittelt. Die Frau Julia Timoschenko, die ehemalige Ministerpräsidentin der Ukraine, die dort in Haft sitzt, wo übrigens auch gegen das Urteil jetzt juristisch wenig einzuwenden ist, die auch in den westlichen Medien immer als Märtyrerin dargestellt wird, die zu Unrecht politisch dort inhaftiert wurde. Das sind genau die gleichen Prozesse, sind das. Meinst du, Frau Timoschenko, vielleicht ganz interessant, ihr damaliger Komplize, auch ein ukrainischer Ministerpräsident, Pavel Lazarenko, wurde nicht in Russland, sondern in den USA zu 9 Jahren Haft verurteilt, wegen Geldwäsche und diverse andere Delikte. Auch gegen ihn wurde auch ermittelt wegen Auftrag zum Mord. Das sind alles Fälle, die in den westlichen Medien dann immer weggelassen werden.
Und das
ist, was mich so fürchterlich ärgert, diese selektive Berichterstattung.
Selektive Berichterstattung. Ähnliches bestätigt eine Kollegin, die in der deutsch-russischen Redaktion arbeitet, die sagt, also wenn sie sich mit ihren Landsleuten unterhält, dann sagt sie, na, das ist alles ein bisschen komplizierter und eben nicht so einfach, nicht schwarz-weiß. Das ist sehr komplex, dieser ganze Zusammenhang. Das können Sie auch bestätigen?
Das kann ich definitiv bestätigen, ja. Was auch immer gerne weggelassen wird, Putin ist immer der Bösewicht. Man muss allerdings, wenn man sich mal die Zahlen des russischen Staatshaushaltes anschaut, momentan, der russische Staat lebt, das kann man so ein bisschen vereinfacht sagen, von den Rohstoffexporten, hauptsächlich Öl und Gas. Und all dies hätte er nicht, hätte es damals diesen Umschwung im Jahr 2001 angefangen durch Putin nicht gegeben, hätte sich also diese wirtschaftsliberale Politik durchgesetzt, dann wären diese ganzen Profite, die jetzt dem russischen Staatshaushalt und so indirekt dem russischen Volk zugutekommen, wären an irgendwelchen Börsen der Welt für irgendwelche Investoren gelandet. Ich meine, es ist natürlich klar, dass die Leute, die die Interessen dieser Investoren, der Reichen vertreten, dass die natürlich jetzt einen gewissen Hass auf Putin haben, dass er ihnen diese wunderschöne Möglichkeit weggenommen hat, Geld zu machen. Aber diese Meinung, der darf sich natürlich eine Presse in Deutschland, die darf diese Meinung nicht übernehmen.
Das heißt, die deutsche Presse oder die Massenmedien müssen etwas kritischer sein, versuchen das ganze Bild zu zeichnen und mal zu gucken, wo da auf welche Interessen liegen. Das ist sozusagen Ihre Kritik an den westeuropäischen, zumindest an den deutschen Medien.
Richtig, richtig. Ich meine, Sie dürfen natürlich auch auf den anderen Auge nicht blind sein. Man muss Russland natürlich für die Demokratiedefizite, die es dort zweifelsohne gibt, kritisieren. Das ist die andere Seite. Aber wie gesagt, wenn man in Russland kritisiert, dann bitteschön auch andere Länder, in denen es keineswegs besser ist. Stichwort Saudi-Arabien, unser bester Freund auf der arabischen Halbinsel, Katar, auch Israel gehört dazu. Die USA gehört dazu, jetzt gerade eben im Kontext mit dem NSA-Abhörskandal. Und wenn ich in den Medien immer nur Lobberichte über die USA und dann den Bösewicht Russland sehe, dann merke ich, irgendwas stimmt da nicht mit dem Bias. Also das Ganze ist dann eine selektive Wahrnehmung, ja.
Und wer sich näher informieren will, kann ja mal dieses berühmte Internet benutzen. Wenn man da allein schon sich ein paar Artikel über Chodorkowski anschaut, dann wird man da auch fündig, übrigens auch auf den Nachdenkseiten. Sie haben ja ganz gut gesammelt. Und das ist immer wieder ein guter Tipp, die Nachdenkseiten zu lesen. Das ist Ihr Anspruch zu sagen, wir schreiben mal längere Artikel, gucken mal auch in die Vergangenheit und versuchen das ganze Bild zu zeichnen auf den Nachdenkseiten.
Jawohl, richtig.
Damit lassen wir es für heute bewenden. Ich hoffe, wir hören uns vielleicht in einem guten Monat wieder, denn es gibt immer was zu besprechen, was auf der Welt passiert. Ich bedanke mich bei Jens Berger von den Nachdenkseiten. Einen schönen Tag noch und danke fürs Gespräch.
Ja, ich habe zu danken.
Tschüss.
Tschüss.